Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Das 85. Masters Tournament ist Geschichte und es war historisch, denn erstmals gewann letztlich ein Japaner das Traditionsevent. Hideki Matsuyama, der feierte seinen ersten Major-Sieg. Darüber müssen wir natürlich reden heute bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Aber wir müssen auch über reihenweise gescheiterte große Namen sprechen. Dustin Johnson zum Beispiel oder Rory McIlroy, um nur mal zwei schon vorab zu nennen. Und wir müssen über einen vielleicht nächsten Rising Star sprechen, über Will Zalatoris. Der war bei seiner Masters-Premiere nämlich ganz nah dran am grünen Sakko. Und darüber reden wir hier bei Nur Golf natürlich mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und du hast es geschafft zu unserer Sendung, anders als dein Namensvetter auf der Tour, Matthew Wolf nämlich. Der hat sich beim Masters quasi selbst rausgenommen.
Ich muss ja Gott sei Dank keine Scorekarten unterschreiben. Korrekt. Bei unserer Sendung. Insofern habe ich es etwas leichter. Ja, Matthew Wolf hat sich leider selbst disqualifiziert. Also er ist natürlich disqualifiziert worden, weil er eine Scorekarte unterschrieben hat, die um einen Schlag von der Realität abwich. Und ja, das ist natürlich immer so der Worst Case, besonders wenn dir sowas bei Masters passiert. Das ist schlimm genug, wenn das bei irgendeinem normalen Turnier passiert. Und beim Masters ist das natürlich verheerend. Aber gut.
Ist wie im Leben. Aufpassen, was man unterschreibt. Und das hat er in dem Fall nicht getan. Er ist dann damit rausgegangen, wie einige weitere größere Namen. Wir sprechen gleich drüber, aber vorher müssen wir ihn natürlich erstmal würdigen. Hideki Matsuyama, der erste Japaner, ich hatte es gesagt, der ein Masters gewinnt. Ein Mann, der vor 10 Jahren schon mal beim Masters dabei war, beziehungsweise er hat seitdem regelmäßig da gespielt, aber der vor 10 Jahren schon mal für Schlagzeilen sorgte, als er nämlich als Lowest Amateur dort aufgeschlagen und auch reüssiert hat. Ja, und nur 10 Jahre später ist er dann auch der Sieger.
Ja, hat er doch mal gut hingekriegt. Da ist er in einer relativ illustren Gesellschaft. Das sind nicht allzu viele, die tatsächlich den Sprung vom Low Amateur zum Masters Champion gemacht haben. Da ist natürlich jemand dabei wie Tiger Woods, aber das sind insgesamt, glaube ich, nur 5 oder 6 Personen und einige davon sind vom Namen her dann doch eher unbekannt, weil es in den 40er, 50er Jahren war. Also das ist in jedem Fall eine ganz, ganz tolle Leistung. Und Matsuyama, ja, das ist also allein das, dass er damals als Amateur praktisch da spielen durfte, war auch schon, es ist nicht kurios, aber es ist Teil der Entwicklung im Golfsport, weil da ging es darum, dass man eben den Champion von einem asiatischen Turnierverband da eben einbindet und er hatte dieses Turnier in Japan gewonnen und durfte deswegen zum Masters kommen. Und diese Teilnahme wiederum, die wäre beinahe in die Binsen gegangen, weil das tatsächlich das Jahr war, in dem die Reaktorkatastrophe passiert ist in Fukushima. Und insofern war Matsuyama da drauf und dran, gar nicht zum Masters zu fahren, weil natürlich der Ort, in dem er groß geworden ist, mehr oder weniger da in Schutt und Asche lag. Und alle haben aber zu ihm gesagt, hey, du musst das machen, du musst da spielen. Und was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja.
Und auch jetzt eben dann 10 Jahre später der Sieg, von dem er gesagt hat, er hofft, dass das sich auch auf das Herrengolf in Japan auswirkt, dass da vielleicht ein kleiner Boom kommt. Japan sowieso ein Land, was eigentlich schon fast gepflastert ist mit Golfplätzen. Ich glaube 2500 Golfplätze gibt es in Japan, aber wo bisher vor allem die Frauen erfolgreich waren.
Genau. Also zum Vergleich übrigens, Japan ist tatsächlich ein Ticken kleiner als ganz Kalifornien. Mhm. Oder andersrum, ganz Japan ist ein Ticken kleiner als Kalifornien und hat doppelt so viele Golfplätze. Also das widerspiegelt so ein bisschen die Craziness, die da in Japan für den Golfsport herrscht. Meine Golfkarriere hat übrigens auch in Japan begonnen, wenn ich das mal so sagen darf. Kein Witz. Ich war tatsächlich mit Kollegen in Japan auf einer Driving Range und dann hat es mich nicht mehr losgelassen mal. Ist aber schon ein paar Tage her. Und diese Last ruht schon relativ lang auf Matsuyamas Schultern, dass er das Herrengolf auf japanischer Seite da vertritt. und dass von ihm da auch entsprechend Erfolge erwartet werden, weil du hast ja schon gesagt, das Damengolf ist da deutlich weiter. Wir haben ja übrigens auch bei den Damen beim Augusta National Women's Amateur haben wir dieses Jahr auch eine japanische Gewinnerin, Tsubasa Kajitani hatte das gewonnen. Und wir haben natürlich Damen bei den japanischen Damen, die John Major gewonnen haben. Und insofern ist da im Herrensport noch ein bisschen was aufzuholen. Matsuyama wiederum ist aber gar nicht so der super extrovertierte Messenger des Landes, der sich da gerne irgendwie für die Medien dann entsprechend hergibt. Insofern hat er da ein bisschen einen schwierigen Stand, weil ein unglaublicher Druck auf seinen Schultern lastet. Und er aber schon eigentlich lieber so ein bisschen für sich ist und sich auf seinen Sport konzentriert und nicht nur bei den englischen Interviews, die er eben nicht gibt, weil er nicht Englisch spricht, also zumindest theoretisch in der Öffentlichkeit, sehr wortkarg ist, sondern auch tatsächlich auf Japanisch nicht wahnsinnig viel mehr dann kundtut.
So ein bisschen wie Erling Haaland. Über 30 Sekunden geht das selten raus, was er dann auch auf Japanisch sagt. Und man sieht seinem Gesicht dann auch nicht unbedingt an, dass er so besonders begeistert darüber jetzt war, dass er zum Beispiel jetzt das Masters gewonnen hat. Aber der japanische Kollege, habe ich auf dem Golf-Channel gelesen, der dann dieses Interview für die japanische Station geführt hatte, der soll den Kollegen vom Golf-Channel auf jeden Fall versichert haben, he's over the moon. Also er freut sich nach innen, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen, wie er sich dann letztlich nach außen gibt. Für ihn ist es der größte Sieg seiner Karriere im 10. Start beim Masters. Der erste Sieg mit 29 Jahren hat er ihn geholt und er hat es tatsächlich, obwohl es zwischendurch gar nicht so aussah, also auf der Frontline zumindest nicht, am Ende doch nochmal spannend gemacht. Er ging mit 4 Schlägen Vorsprung in den Schlusstag. Am Samstag hatte er eine 65 gespielt, sich damit in Führung gesetzt. Eben mit 4 Schlägen Vorsprung. Zur Hälfte des Platzes auf der Schlussrunde lag er dann bei 5 Schlägen vor. Da dachten alle, okay, das wird eine ganz lockere Geschichte. Aber auf der Backline, da wackelte das dann doch nochmal.
Ja, hätte man, also muss man beim Masters tatsächlich immer irgendwie in Rechnung ziehen. Das war schon auf der Amen, auf der Amen Corner, sagt man auch nicht, in der Amen Corner, bei der, ach, ist ja wurscht, also jedenfalls bei diesen Löchern, war es ja schon so, dass er auf diesem legendären Par 3 in Bogey gespielt hat, dem er aber dann sofort ein Birdie hat folgen lassen. Da war ja mal noch nichts kaputt erstmal. Aber wenn man sich dann natürlich anschaut, dass sein Flightpartner Xander Schauffele da mal so richtig aufgedreht hat ab der Nummer 12 und 4 Birdies in Folge gespielt hat und da wirklich rangekommen ist, war es dann natürlich äußerst unpraktisch in dem Kontext, dass Matsuyama dann Bogey 15 und Bogey 16 spielt. Mhm. Der ganze Run wäre dann noch spannender geworden, wenn Schauffele drauf verzichtet hätte, großzügig an der 16 einen Ball ins Wasser zu hauen und auch tatsächlich dann mit einem Triple Bogey runterzugehen. Und damit war das Ding dann im Prinzip so gut wie durch. Salatoris war dann natürlich dann noch in der Nähe von Matsuyama. Aber Matsuyama hat im Prinzip dann ein Par und Bogey Finish gereicht, um das Ding nach Hause zu fahren, einen Schlag vor Salatoris. Und ja, das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Schauffele und Matsuyama, also jetzt nicht typenbedingt, sondern sonntagsformbedingt. Matsuyama hatte an der 16 auch die Wasserthematik und hat aber daraus dann, nicht an der 16, Entschuldigung, aber er hat im Falle der größeren Katastrophe, die da droht, es immer geschafft, da noch mit einem halbwegs blauen Auge rauszukommen und nicht gleich ein Triple Bogey aus so einem Loch zu machen. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen Schauffele und Matsuyama in dieser Schlussrunde. Und übrigens auch, wenn ich das kurz irgendwie sagen darf, meiner Ansicht nach auch eine ganz, ganz große Qualität von Matsuyama. Also der wird überall gepriesen für sein Eisenspiel, was natürlich wirklich toll ist und alles schick. Aber gerade auch in dieser Masters-Woche war es auffallend, wie er, wenn er in Bedrängnis kommt, also sollte da mal irgendwas nicht ganz so klar auf der Spur liegen, wie er mit relativ wenig Blessuren aus diesen Situationen rauskommt. Also bei ihm eskaliert es dann, also zumindest wenn er gut in Form ist jetzt, natürlich ist ihm das auch schon irgendwann mal passiert, aber gerade jetzt in seiner momentanen Form hat er nie dann noch x Folgefehler gemacht, die zu größeren Katastrophen, wie zum Beispiel einem Triple Bogey auf einer Schlussrunde, hallo Herr Schauffele, geführt haben. Und Schauffele hat ja schon auf den Frontline exzellent abgeliefert. Mhm. Schauffele hat 7 Birdies gespielt in der Schlussrunde und eine Even-Par-Runde. Also ja, kann sich jeder selber ausrechnen, was da passiert ist. Ein Triple Bogey, ein Double Bogey, hier noch ein Bogey, da noch ein Bogey und dann ist halt das mit den Birdies auch irgendwie relativ nutzlos. Also natürlich hat er die dringend gebraucht, aber das ist dann schade. Und Matsuyama hat tatsächlich diese Qualität, da relativ stabil zu bleiben und dann nicht, also das entgleitet ihm dann nicht komplett. Und das haben wir bei durchaus vielen Spielern, dass wenn dann mal sowas richtig in die Grütze geht, dass das dann sich fortsetzt noch und dass man drüber nachdenkt und dann gleich nochmal ein Loch schlecht spielt, weil man noch sauer ist über das Vorloch. Und das ist bei Matsuyama wirklich absolut eingedämmt, zumindest an diesem Masters-Wochenende jetzt gewesen, aber auch sonst tendenziell ein Charakteristikum seines Spiels.
Auf jeden Fall war er jetzt dann am Ende durch diese Charakteristika und durch diese Qualität dann am Ende oben, die 73 am Schlusstag, hat es dann tatsächlich für ihn gebracht, hat es rausgerissen. Du hast sein Eisenspiel angesprochen. Wo hat er denn noch Schwächen aus deiner Sicht?
In seiner Außendarstellung.
Ja, okay,
nein.
Das.
Nein, Matsuyama, ja gut, Schwächen. Also zum einen ist es immer wieder nett, seinen Schwung zu beobachten, der ja so ein bisschen, also durch diese Verlangsamung, die er dann macht, wirkt es so ein bisschen, ja, gar nicht so, also es ist nicht so ästhetisch schön wie in Adam Scott oder so. Aber es ist unglaublich effektiv und insofern denke ich, dass die Schwächen eher dann gegebenenfalls beim Putten liegen, wenn es dann hakt. Aber das hat er wunderbar unter Kontrolle gehabt. Und das Eisenspiel, was er da zelebriert, das ist schon richtig klasse. Und man muss auch sagen, dass er ja nicht der typische japanische Spieler ist, was auch dazu führt, dass die ganze Nation sagt, wenn einer, dann er. Weil wir jetzt ja eher so in diesem Zeitalter der muskelbepackten Bryson DeChambeaus sind. Ich nehme jetzt mal ihn als Beispiel, aber auch sonst natürlich, also wirklich sehr, sehr durchtrainierte Athleten und japanische Sportler sind ja oft einfach jetzt ja von Natur aus eher ein bisschen kleiner und schmaler vielleicht, also zumindest in der Tendenz. Und zumindest waren das die bisherigen japanischen Golfsportler in größerer Mehrheit. Und dann könntest du natürlich argumentieren, dass die dann die Kraft und die Durchschlagskraft nicht haben, die du brauchst, um so gegen diese Muskelprotze auf der PGA-Tour zu bestehen. Und da könntest du jetzt sofort einwenden, ja, und dann schau dir mal Will Zalatoris an, dann ist nämlich dieses ganze Argument total wieder hinfällig.
Das ist richtig. Oder guck dir die Platzierung von Bryson DeChambeau an.
Plus das noch dazu, genau.
Geteilter also, 46. Das ist noch schlechter als im November. Also böse formuliert jetzt.
Darf ich eine Sache dazu sagen? Ich versuche bei Bryson DeChambeau immer möglichst objektiv zu bleiben, dass mir sein Schwung jetzt nicht gefällt. Das habe ich, glaube ich, schon oft genug artikuliert. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht allein mit der Meinung. Ansonsten ist der natürlich irgendwie ein Exot und sehr, sehr wichtig für die Szene im Golfsport. Aber ich bin relativ froh, also sorry Bryson, also ich gönne ihm alles Mögliche, aber ich bin froh, dass er dann doch nicht in der Lage war, diesen Platz so zu zerlegen über die 4 Tage hinweg. Der hat auch gute Runden auf diesem Platz mal gespielt, der hat eine 67 am Freitag gespielt. Da dachte ich schon, jetzt hat das irgendwie schlechter erster Tag, jetzt hat das irgendwie raus. Aber seine Herangehensweise, das komplette Setup des Platzes zu ignorieren und einfach überall drüber zu ballern, egal wo man dann landet, ist in Augusta einfach, also zumindest hat es jetzt 2 Turniere hintereinander gar nicht geklappt. Und da muss er also noch irgendwie dran feilen an der Performance. Ich weiß nicht, ob er das noch irgendwie besser hinkriegt in der Zukunft. Aber ich finde es schön zu sehen, dass das der Platz dann doch belohnt, wenn du dich ihm, wie soll ich sagen, wenn du dich ihm eher strategisch stellst und nicht nur die rohe Kraft walten lässt, weil wir brauchen das im Golfsport. Also wir haben nicht nur Bryson DeChambeau und wenn ich so sagen darf, Gott sei Dank. Und es ist total wichtig, dass Spieler da eine Chance haben, die sie den Platz ganz anders angehen. Zum Beispiel in Bernhard Langer, der ja zwar dieses Mal den Cut nicht geschafft hat, aber im November da immer noch mit im Feld war in der Schlussrunde. Am Wochenende, am Samstag, Sonntag.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Lass uns noch mal kurz zurückkehren zur Spitze natürlich und zu Xander Schauffele. Du hast ihn angesprochen, seine Aufholjagd. Aber im Prinzip hat er es ja schon auf der Frontline weggeschmissen. Das hast du auch schon gesagt. Du hattest nur gesagt, da hat er ja geglänzt. Das meintest du natürlich ironisch. Das müssen wir für alle sagen, die das Leaderboard nicht so vor Augen hatten. Also das war dann natürlich schon dann ein ziemliches Durcheinander, was er da letztlich gespielt hat. Für dich die größte Enttäuschung der Schlussrunde?
Ehrlich gesagt, ja. Weil er... Also das Potenzial hat und das hat sich ja dann auf den Back Nine auch bestätigt. Und in dem Moment, in dem es dann aber wirklich Crunch-Time ist und in dem er sieht, gut, okay, ich habe jetzt hier 4 Birdies gespielt und Matsuyama fängt langsam an zu wackeln, dann das Triple Bogey zu spielen, war nicht besonders sinnvoll. Also das ist aber auch bei Xander Schauffele irgendwie im Moment, da hakt es immer so ein bisschen an der allerletzten Durchschlagskraft. Schon seit geraumer Zeit, weil ich meine, dass der Golf spielen kann wie wenige andere, das wissen wir. Aber allein, also wir haben uns jetzt tatsächlich viel an den Back Nine, oder ich habe mich viel in den Back Nine aufgehalten bei ihm. Du hattest es schon angesprochen. Also er hat Birdie 2, war ja gut, dann Bogey 3, Bogey 4, Double Bogey 5. Da war das Ding eigentlich schon weg. Also da war das wirklich, das hast du eben auch irgendwie angesehen. Und ich glaube, es hat selbst ein Kommentator irgendwann gesagt, so nach dem Motto, ja, Schauffele guckt so, als ob er auch weiß, dass das rechnerisch jetzt einfach zu weit weg ist. Mhm. Also dass Matsuyama rechnerisch zu weit weg ist. Dann spielt er Birdie 7, Birdie 8, kommt wieder so ein bisschen ran. Ist so, es ging ja dann so um den Turn, ging es ja eigentlich um Platz 2. Da war das irgendwie, Matsuyama war da schön weit vorne, hatte sein Polster. Und die anderen haben immer... irgendwo anders dann doch Federn gelassen und keiner konnte das irgendwie nutzen, da mal ranzukommen. Und die Qualität dann in der Amen Corner anzufangen mit einer Birdie-Serie, die musst du dann erstmal haben in der Schlussrunde. Aber da bin ich jetzt mal böse und sag, da war Schauffele aber halt auch schon einen Ticken weit weg und dann ging das irgendwie wieder besser von der Hand. Und als es dann doch wieder in Reichweite war, spielt er dieses Triple Bogey. Also das ist super ärgerlich sowieso. Ist aber in dem Fall auch, glaube ich, dann wirklich so ein kleiner Unterschied in der mentalen Stärke. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt Matsuyama aus einem blöden Katastrophenball ins Wasser dann nicht gleich ein Triple Bogey macht.
Und es ist sein allererstes Triple Bogey von Xander Schauffele gewesen in 1042 Löchern bei Major Championships. Also es Krass, kann ne? tatsächlich mal passieren, aber ist natürlich
aber
dann
nicht da.
Zur Unzeit passiert,
zu
ganz genau.
Zeitpunkt.
Er ist damit natürlich rausgefallen aus der Entscheidung. Geteilter Dritter am Ende geworden, zusammen mit Jordan Spieth, der ja letzte Woche Valero Texas Open sein Sieg-Comeback nach 4 Jahren auf der PGA-Tour feiern konnte. Er scheint tatsächlich wieder zurück zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es zwar eine schöne Geschichte gefunden, wenn er tatsächlich jetzt seinen zweiten Masters-Titel holt, aber... Es hat irgendwie, es war noch nicht stabil genug. Ich meine, du hast bei ihm immer phasenweise gesehen, was der für tolle Sachen machen kann, auch auf diesem Platz, aber der hat einfach zu viele Bogies gespielt, gerade auch in der Schlussrunde dann. War ja aber auch schon, also der hat sich ja nach vorne gespielt mit seiner Schlussrunde noch. Der hat eine 70 gespielt dann in der Endabrechnung und hat da wirklich... Also auf den Backnine, ach Quatsch, auf den Frontnine nicht gut genug angefangen und auf den Backnine dann doch noch relativ aufgedreht, aber kam dann einfach natürlich nicht mehr annähernd ran. Also es war einfach völlig klar, dass Jordan Spieth, wenn nicht was fundamental Katastrophales passiert für die Führenden, da nichts mehr mit dem Sieg zu tun haben wird. Aber er hat da auf jeden Fall, er hat natürlich auch einen unglaublichen Support da bei den Patrons als ehemaliger Masters-Sieger und der ist auf jeden Fall wieder da. Und wie gesagt, hätte mich jetzt fast gewundert, wenn der Back-to-Back erst ein normales, in Anführungszeichen, Turnier gewinnt und dann gleich mal ein Major hinterher schiebt. Aber Jordan Spieth ist wieder da, Top 3 und der wird auch in Zukunft immer wieder mal zu viele Fehler machen und deswegen Turniere nicht gewinnen, aber sein Spiel ist auf jeden Fall wieder deutlich stabiler, als es noch vor einiger Zeit war.
Da vorne sind definitiv die Masters-Experten dann auch zu finden. Matsuyama 20 Mal Top sechsmal Top 10, Top 20 bei den letzten 7 Starts, so rum müssen die Nummern genau heißen. Jordan Spieth, der hat bei den 5-mal in 8 Starts die Top 3 gekratzt. Xander Schauffele in den letzten Jahren sogar 2-mal in den Top 3 gelegen. Also das sind wirkliche Experten. John Rahm auf dem geteilten 5. Platz, auch einer, der regelmäßig unter den Top 10 ist. Und jetzt ja auch noch mit Babyunterstützung quasi kam. Die hatten das Kind ja sogar mit.
Ja, und so süß, meine Güte. Also ich flippe ja relativ selten wegen irgendwie Babys oder sonst irgendwas so ganz furchtbar auf und schon gar nicht aus und schon gar nicht online. Aber die hatten eben ja so einen Caddy-Anzug, also einen Strampler als weißen Caddy-Anzug gemacht mit einer Nummer 1 natürlich drauf und hinten natürlich Rahm dann drauf als Caddy, also als Spielername. Und das war natürlich extrem entzückend. Der arme Kleine, dachte ich mir, nur den ganzen Tag da in der Sonne. Aber gut, also da war natürlich, aber ganz ehrlich, der Fokus, ich meine, ja, da musst du jetzt eher von sprechen, du bist ein Mann und du hast Kinder, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich beflügelt, wenn so kurz nach der Geburt nicht doch vielleicht der Gedanke doch eher noch so ein bisschen bei der Familie ist, gerade wenn die vor Ort ist und dich dann doch irgendwie so ein bisschen, also das ist jedenfalls keine Matsuyama-like Fokussierung, die John Rahm da betreiben konnte in dieser Woche, dazu war einfach zu viel los. Und
ich bin Mann, ich habe Kinder, ich habe aber noch nie ein Masters gespielt.
Okay.
Werde ich wahrscheinlich auch nie.
Meinst du?
Ja,
ja, also sagen wir einfach mal von außen, dass da vielleicht noch irgendwie zu viele andere Einflussfaktoren gab. Und John Rahm hat zumindest den Preis für die beste Schlussrunde verdient. Er hat am Sonntag die 66 gespielt, die aber, und das bin ich auch wieder böse und das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint, aber die dann etwas leichter rauszufeuern ist, wenn du weißt, dass du mit dem Sieg eh nichts mehr zu tun haben wirst.
Ja.
Also unter normalen Umständen, weil John Rahm einfach zu weit hinten war. Der kam von irgendwie einem 20., 21. Platz irgendwo so grob rum und hat dann natürlich toll gefeuert, hat toll gespielt. Also alles unbestritten, aber das ist dann einfacher, wenn du nicht in Führung liegst oder nicht jetzt irgendwie wirklich ganz, ganz vorne in Contention bist und da dann eher die Nerven dir einen Streich spielen. Und man sieht es ja an den vorderen Beteiligten, dass da eine 73 von Matsuyama hat ihm gereicht. Die anderen haben dann eben 70-70, Zalatoris und Spieth gespielt. Schauffele mit seiner 72, das hatten wir schon angedeutet, dass das nicht ganz so wahnsinnig fantastisch lief. Ja. Und ansonsten auch Leishman, Rose, Reed, alle die dahinter lagen. Nur Reed hat eine 69 gespielt, tatsächlich auch, hat sich nochmal verbessert.
Aber hat er vorher natürlich schon sehr viel verloren, gerade durch die 75 am Freitag. Aber du hast einen erwähnt, Justin Rose, der sich ja noch Hoffnung machte vor der Schlussrunde, wenn auch nur leise, nachdem er die ersten beiden Runden gewonnen hatte, dann vielleicht doch noch in die Entscheidung eingreifen zu können. Aber das war dann auf der Schlussrunde relativ schnell erledigt.
Ja, der hat auch einfach losgelegt mit diesem ganz populären, ich spiele mal 4 Bogies auf den Front-9-Konzept, was leider rechnerisch dann sich nicht wirklich auszahlt. Er hat zwar noch 2 Birdies spielen können, das war durchaus eine bunte Scorekarte auf den Front-9, aber der war dann auch eigentlich ziemlich schnell und ziemlich klar auch raus. Hat auch auf der Back-9 dann 2 Birdies, 2 Bogies, also das ging dann so hin und her, dann kam er insgesamt mit einer 74 da raus. Der hatte am ersten Tag diese 65 gespielt, wo du denkst, ja, sage mal, was spielt denn der von Platz irgendwie? Das war also völlig, wir hatten an den ersten Tagen horrende Bedingungen, also eigentlich wirklich einfach nur Masters-Bedingungen. Das war sehr, sehr trocken. Die Grüns waren pfeilschnell und dem mussten doch relativ viele Tribut zollen. Da hat bei vielen Spielern vieles nicht geklappt und Justin Rose ging da sehr, sehr spät am Donnerstag raus. Der war in der Nachmittagssession und hat diesen Platz irgendwie zerlegt. Also da hast du so zugeguckt und dachtest so, was ist jetzt? Was macht der jetzt irgendwie? Hatte ja noch schlecht begonnen. Also der hatte begonnen am Donnerstag, das Turnier begonnen mit einem Bogey auf der 1. Das ist ja immer schon mal ein super Anfang. Hat dann irgendwie die Pars halten können, hat dann auf der 7 Bogey gespielt und dann hat er irgendwas, weiß nicht, was er dann gemacht hat, welchen Schalter er dann umgelegt hat und fängt dann auf der 8 an mit Eagle, 9 Birdie und dann Birdie 10, Birdie 12, 13, Birdie 15, 16, 17. Wo du sagst, okay, kann man mal machen. Und da war aber auch, ganz ehrlich, wenn man das fies ist, wenn du so einen Wahnsinnstag am Donnerstag schon hast, die Chance, dass du das über 4 Tage hinziehen kannst, diese Form sozusagen, finde ich immer schwierig. Also sieht man, finde ich, selten. Und so ist es dann bei ihm auch gekommen. Er hat dann sich auf das allgemeine Niveau eher eingeschwungen, hat dann 72-72 gespielt. Er hat natürlich dann genug Vorsprung gehabt, um am Freitag auch noch vorne zu sein, das hast du ja schon gesagt. Und übers Wochenende ging es dann so ein bisschen dahin. Es war trotzdem, Rose ist wieder zurück, auch, also zurück im Golfsport in Contention, aber auch zurück rein vom Schlägermaterial her. Sein Ausflug zu Honma war, glaube ich, ein ziemlicher Griff in die Toilette, wenn man das so sagen darf. Also da fing ja das ganze Unheil irgendwie an. Das hat das nichts mit den Schlägern zu tun, aber die sind vielleicht trotzdem toll, aber es hat auf jeden Fall für ihn nicht gepasst. Und dieser Schlägerwechsel, eigentlich in der Blüte seiner Karriere, wo wirklich alles super lief, der hat den halt echt zurückgeworfen. Jetzt ist er wieder bei TaylorMade zurück, hat wieder, also was heißt wieder, hat irgendwie ein bisschen ähnliches Equipment wie zuvor. Und das scheint ihm deutlich besser irgendwie zu liegen. Und aber da sieht man, das ist ja der x-te Fall, den wir besprechen, wo ein Spieler dann einen Equipmentwechsel macht. John Rahm ist ja auch immer noch dabei, sich mit Callaway anzufreunden, wo es einfach dann doch nicht so richtig geklappt hat. Und bei Justin Rose ist jetzt zu sehen, okay, der ist jetzt wieder so, also ein bisschen wie Jordan Spieth, hat jetzt nicht so geklappt, aber man sieht, der hat wieder sein Paket beieinander und das kann richtig super sein, wenn alle Zeichen gut stehen.
Und jetzt sprechen wir über einen, für den die Zeichen sehr, sehr gut standen beim Masters, für den die Zeichen sowieso schon seit längerer Zeit gut stehen, seit er nämlich im letzten Herbst bei der US Open in Winged Foot ja einen geteilten sechsten Platz geholt hat und das ohne überhaupt FedEx Cup Punkte sammeln zu dürfen, weil er kein offizielles Mitglied der Tour ist, der PGA Tour. Der hat jetzt durch dieses T6 bei der US Open eine Special Temporary Membership bekommen, aber die hat er sehr, 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 sehr gerechtfertigt. Will Zalatoris beim Masters auf dem zweiten Platz, einen Schlag nur hinter Hideki Matsuyama, ganz knapp am grünen Sakko vorbeigeschrammt. Ein Mann, der kein richtiger Young Gun mehr ist mit 24 Jahren, aber einer, der sehr neu erst im Zirkus ist, mit dem man aber rechnen muss.
Ja, Wahnsinnstyp. Also das ist, den hatten wir ja vorher schon gestreift, als ich von dem Muskelprotzen gesprochen habe. Das dürfte der komplette Gegenentwurf sein. Der Typ ist, ich weiß nicht, wie groß er ist, relativ groß, über 1,90 auf jeden Fall, hat schlanke 75 Kilo, glaube ich, auf der Waage. Also ist unfassbar. Also den kannst du hinter Bryson DeChambeau stellen und den sieht kein Mensch.
Doch, der ist ein bisschen größer, der guckt oben rüber.
Achso, die Haare oben gucken ein bisschen drüber wahrscheinlich, ja. Aber es ist seit Monaten so, dass wir den beobachten. Der ist ja eigentlich, also so rein vom Personalausweis her, ist er ja Corn Ferry Tour Member. Also ja. Hast du ja schon gesagt, Special Membership hat er jetzt inzwischen. Hat schon bei den US Open da richtig abgesahnt, super stabile Leistung gebracht. Und ich meine, der ist der einzige Spieler, das musst du dir mal geben, weil wir sprechen oft über Stabilität und ja, so Ausreißer nach oben und nach unten, ist der einzige Spieler, der unter Par gespielt hat in allen vier Runden diese Woche. Mhm. Der hat 70, 68, 71, 70 gespielt. Das ist mega konstant und also bei so einem Spieler, der noch, also jung, Alter ist ja immer so ein bisschen relativ, natürlich gibt es noch jüngere Spieler auf der PGA Tour, aber der von der Korn Ferry Tour kommt und da wirklich Woche für Woche vorne mitspielt, also das sind nicht nur diese zwei Major-Ergebnisse, der ist auch sonst immer irgendwie mit dabei, wenn es um die Wertung geht und das ist schon sehr beeindruckend und der ist wirklich, also ein absolut super zarter, schlanker Typ irgendwie, stellt sich einen Golfball hin und haut diese Pille aber auch, also wirklich ein sehr schönes Stück des Weges, tolle Performance auf dem Golfplatz, absolut aufsehenerregend und ich musste schon lachen, weil als die Flight-Paarungen rauskamen, hieß es ja, dass Bernhard Langer am Donnerstag unterwegs ist mit Will Zalatoris und noch einem Namen, den ich jetzt tatsächlich vergessen habe, weil es ein relativ Mainstream-Name ist, aber auch, ich glaube, sogar ein Amateur. Und dann hat Langer noch irgendwie gepostet von wegen, ja, ich habe die Freude, also es war jetzt auch sicher nicht überheblich gemeint von ihm, aber so mehr oder weniger den beiden Jungs morgen den Golfplatz zu zeigen, also weil die sozusagen beide Masters-Rookies waren offensichtlich. Und da habe ich noch gedacht, naja Bernhard, wenn dir da mal der Will nicht die Golfbälle um die Ohren haut und prompt, also was mich natürlich gar nicht so freut, ist, dass Bernhard Langer den Cut nicht geschafft hat, das finde ich super schade. Aber Bernhard Langer hat dann auch gesagt, nach diesen beiden Tagen mit Zalatoris im Flight, dass das halt also mega Potenzial hat, was der Typ da macht und ein toller Spieler ist und dass er da also auch eher quasi überrascht war. Ich meine, woher soll Bernhard Langer auch Will Zalatoris kennen? Die sind ja nicht miteinander unterwegs auf der Tour.
Naja, aber er verfolgt ja auch die Szene, ey.
Ja, der kannte ihn sicher auch.
Er hört doch unseren Podcast, Bernhard. Hast du nicht zugehört?
Genau. Nein, also wie gesagt, ich glaube auch, dass dieser Tweet überhaupt nicht überheblich gemeint war, sondern eher so sein eigenes Alter karikieren sollte, so nach dem Motto, ja, ich kenne doch den Scheiß hier, ich nehme euch jetzt mal mit. Und gar nicht die Leistung der beiden jungen Spieler irgendwie in Frage stellen würde. Das würde ich Bernhard Lange nie unterstellen. So ist das, so tickt er auch gar nicht. Aber es war so, ich habe in dem Moment gedacht, oh, wenn das mal nicht irgendwie genau in die unerwartete Richtung geht. Und also die unerwartete Richtung ist ja auch gar nicht so unerwartet inzwischen. Nö, also Zalatoris macht da eine richtige Welle auf der Tour und das ist so beeindruckend und macht auch so viel Freude, dem zuzuschauen.
Er macht auch selber sehr viel Spaß, ne? Das muss man auch sagen. Er ist auch ein humoriger Typ offensichtlich, was man so mitgekriegt hat über Social Media, denn es wurden ja diverse Ähnlichkeiten von Will Zalatoris festgestellt. Wir haben beide unabhängig voneinander gedacht, Mensch, der sieht doch aus wie ein junger Bernhard Langer, vielleicht ein bisschen größer, noch ein bisschen schlanker. Und er wird vor allen Dingen in den USA, da liegt es auch näher, mit dem Caddy aus dem Film Happy Gilmore mit Adam Sandler verglichen. Und das hat er sogar aufgenommen.
Genau, das ist relativ lustig, weil er sogar einen Wedge hat, wie sagt man da, prägen?
Gravieren heißt sowas.
Wie bitte?
Gravieren heißt es,
dankeschön. Oh Gott, ich kann ja gar nichts mehr hier. Also er hat auf eine Gravur auf einem Wedge, die wirklich dann den ersten Satz umfasst, den praktisch der Caddy von Adam Sandler im Film zu Adam Sandler sagt, nämlich Mr. Gilmore, I'm your Caddy. Und das wird, das hat er sich da drauf prägen lassen oder gravieren lassen, Entschuldigung. Und das ist halt dann wahnsinnig witzig, wenn Adam Sandler eben dann nach dem Masters einen Tweet schreibt, von wegen, ja, übrigens ziemlich coole Sache. Vor der Schlussrunde hat er ihm geschrieben, have fun today, young man. Mr. Gilmore is watching you and very proud. Und da hat Will Zalatoris, Entschuldigung, so rum war das, nach dem Turnier dann zurückgeschrieben, wenn Adam Sandler irgendwann mal ein Caddy braucht, let me know. Ich werde es besser machen dieses Mal. Ich bin immer für Sie verfügbar, Mr. Gilmore. Also das ist halt, der spielt natürlich mit dieser Ähnlichkeit und hat ist da auch, das ist so dieser Californian Beach Boy mit so sonnengebleichtem blonden Haar und schlaksiger Gestalt. Und was der aber wiederum da auf den Golfplatz bringt, ist halt richtig, richtig cool. Und ich habe jetzt auch noch mal kurz nachgelesen, ist tatsächlich so, Lange hat ihn, hat hinterher dann gesagt, dass er ihn schon im Fernsehen gesehen hätte in den letzten Monaten und da schon gedacht hätte, oh, der ist aber special, also begabt oder wie auch immer. Und dann hat er das sozusagen, diese Erfahrung in Person dann gemacht und sagt, he's going to be one of the stars for the future, I think. Also hat auf jeden Fall das Zeug dazu, hat er gesagt. Und dann, wenn du dir den anschaust, he's fairly skinny, but man, does he hit the golf ball. Das ist das Zitat von Bernhard Langer zu Will Zalatoris. Ja. Würde ich mal sagen, aus berufenem Munde ein großes, großes Lob.
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Und er hat ja noch mit mehreren Spitzengolfern zu tun, unter anderem ja auch mit Jordan Spieth. Auch Texaner, glaube ich, sind sie beide sogar. Und sie haben dann auch schon öfter mal zusammengespielt. Und Jordan Spieth hat auch gesagt, also der Junge, der hat es schon wirklich drauf. Vor allen Dingen ist er sehr selbstbewusst für seine noch wenige Erfahrung. Er hat öfter mal mit ihm zusammen und auch mit Tony Romo, dem Ex-Footballer, gespielt, der ja auch ein sehr, sehr guter Golfer ist. Und da hat er schon gesehen, was in dem Jungen stecken kann. Und jetzt hat er ihn tatsächlich sogar abgehängt beim Masters.
Ja, also das ist eine super Performance. Und jetzt kommen natürlich wieder die Stimmen hoch. Und da, das wirft ihn ja so ein bisschen in die Gruppe mit Sofia Popov, die bei ihr war es ja sogar so, dass sie einen Major gewonnen hatte dann letztes Jahr und dann aber nicht praktisch keine Tourkarte hatte und im nächsten Major-Turnier dann nicht starten durfte. Und bei ihm ist es ja immer noch dasselbe, dass er nur eine Temporary oder eine Special Membership hat. Und wo du ja, also da wäre so eine Regeländerung vielleicht mal irgendwie angebracht, müssen die mal drüber nachdenken, weil ich meine, es ist ja bei ihm jetzt absolut keine Eintagsfliege, also der sammelt ja Ergebnisse ohne Ende.
Zumal er ja auch für den Ryder Cup dann tatsächlich noch in Frage käme momentan, also Stand jetzt.
Also es könnte eine völlig absurde Situation eintreten, dass er tatsächlich noch Korn Ferry Tour Member ist, wenn er sich dann irgendwie für den Ryder Cup da ins Spiel bringt. Also also ich glaube es ehrlich gesagt nicht und ich vermute, dass er diesen Turniersieg jetzt irgendwann mal einfahren wird, weil so wie der da drauf ist, das ist wirklich also eine echt starke Leistung. Dass er das jetzt gegen Matsuyama nicht durchgezogen hat, der schon seit Jahren auf diesen Sieg hinarbeitet und sich da, also blöd formuliert, den Augusta auch ein bisschen besser auskennt, einfach aufgrund seiner Erfahrung, ist die eine Sache, aber Zalatoris ist da eigentlich wirklich fällig und dann hätte sich das Thema erledigt, aber es ist halt die Frage, macht das Sinn, das wirklich an diesem einen Sieg aufzuhängen? Mhm. Das ist immer so, jetzt kommen wir so in die Konjunktivargumentation und damit kannst du natürlich auch jetzt nicht die PGA-Tour führen, aber also für mich ist jetzt natürlich ein Sieg bei zum Beispiel, jetzt sind wir mal böse, bei der Puerto Rico Open, die parallel zu einem Major stattfindet und wo wirklich nur jetzt so die nicht ganz super top platzierten Spieler mitspielen, weniger wert als zweimal eine Top-6-Platzierung, also einmal eine Top-2-Platzierung bei zwei Majors hintereinander.
Ja, aber insofern, da schaffst du Präzedenzfälle, die dann nachher wahrscheinlich ganz schwierig zu handeln werden, aber da muss generell natürlich irgendeine Regel rein, die das dann letztlich klärt und dass solche Fälle dann tatsächlich auch korrekt behandelt werden, ohne dass dann andere noch juristische Kniffe anwenden müssen, um sich vielleicht auch noch reinzuklagen, weil das kann die PGA auch nicht brauchen.
Nee, deswegen sage ich, das ist natürlich super schwierig, also ich will gar nicht sagen, dass ich da eine tolle Idee hätte, wie sich das in ein Regelwerk umsetzen lässt und deswegen sage ich, das ist halt ein Konjunktiv. Und auf dem Papier hat halt einer ein Turnier gewonnen und Will Zalatoris hat es nicht, fertig aus. So, das ist die Situation. Und widerspiegelt halt trotzdem überhaupt nicht, was der Junge da ist, leistet in den letzten Monaten. Aber ich glaube, da werden dann Zeiten kommen, wo wir uns darüber nur noch ein kleines Lächeln abbringen.
So
und Will Zalatoris ehrlich gesagt auch, weil er dann längst seine Membership hat und was weiß ich was gewonnen hat. Insofern gucken wir da mal zu. Aber das ist auf jeden Fall. Und ja, und da bin ich jetzt wieder bei meiner Typenfrage, wenn ich sage, dass Bryson DeChambeau der Tour gut tut, weil er halt in die Szene da sowas Verrücktes mit reinbringt mit seinen ganzen Experimenten und natürlich dann diese wahnsinnige Gewichtszunahme und dieses Bullige und jetzt also einfach seinen Style damit reinbringt. Genauso ist das natürlich unfassbar, wie dann so ein wahnsinnig schlanker Typ. Ich meine, das hat ja da nichts mit Bodyshaming hin oder her zu tun. Das ist einfach, der hat ja die Hälfte von dem Gewicht, was Bryson hat, wenn überhaupt. Und wie der aber dann da so unglaublich Power auf den Golfball kriegt und so toll Golf spielen kann und dass so unterschiedliche Typen den gleichen Sport machen, das finde ich immer wieder faszinierend und das tut dem Golfsport einfach gut. Es wäre schlimm, wenn die alle ungefähr gleich aussehen würden von der Statur her und alle ungefähr gleiche Längen hätten und gleich Golf spielen würden. Das wäre ja furchtbar langweilig und Zalatoris belebt diese Szene auf jeden Fall und also ein ganz großes Versprechen für die Zukunft, würde ich sagen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Jetzt gucken wir nochmal auf das, was dann andere große Namen geleistet haben beim Masters oder nicht geleistet haben. Bernhard Lange hattest du schon angesprochen, hat den Cut verpasst, war ja in guter Gesellschaft. Dustin Johnson, der Titelverteidiger, der hatte sich auch nach zwei Runden verabschieden müssen. Brooks Koepka hat sich verabschiedet, Sergio Garcia, Rory McIlroy, Jason Day, also quasi das Who is Who.
Ja, also das war schon bezeichnend, wie viele da tatsächlich dann raus waren nach kürzester Zeit. Und ja, also ich meine, bei einigen war es nicht ganz so überraschend, wenn ich jetzt mal böse bin. Wir könnten kurz mal über Brooks Koepka sprechen, weil der ja diese Knieverletzung hatte, die wir auch hier im Podcast beleuchtet haben. Und da sind wir ja auch noch davon ausgegangen, naja, Masters auf gar keinen Fall. Und der fällt hier für Wochen aus, wenn nicht für Monate. Das hatte übrigens auch irgendein Golfexperte in den USA dann irgendwie öffentlich formuliert oder auch nicht so öffentlich. Aber irgendwo hat irgendwer zu irgendwem gesagt, naja, also ich sehe das ja im Moment überhaupt nicht. Der wird da noch längere Zeit brauchen, bis er zurückkommt. Und Brooks Koepka hat darauf sogar reagiert auf Social Media. Hat das dann zitiert und hat gesagt, ja, das sehen wir ja dann und tauchte dann beim Masters auf und hat ja schon vor dem Turnier gesagt, das hat man auch gesehen, der konnte sich ja, nein, bücken ist nicht das Problem, anders, er konnte das Knie ja gar nicht beugen, dass das operierte und hat dann da immer relativ ungelenke Stunts vollführen müssen, um entweder das Grün zu lesen oder aber den Ball aus dem Loch zu holen oder so. Also so ein bisschen wie Tiger Woods in seinen schlechtesten Zeiten, wo es auch mit dem Körper einfach gar nicht ging und wo ich mich dann schon gefragt habe, warum macht er das? Die Ausgangsaussage von Brooks Koepka war, es beeinträchtigt nicht meinen Golfschwung. Wenn dem so sein sollte, ist es ja nett. Aber das Problem ist, dass Augusta ein sehr, sehr hügeliger Platz ist. Das sieht man im Fernsehen so nicht. Aber das ist einfach eine Herausforderung, diesen Platz zu gehen. Du kannst ja nicht mit dem Kart rumfahren, nur weil du eine Knie-OP hattest bei einem Major. Und insofern ist das einfach, also ich verstehe nicht, warum er sich diese Belastung ausgesetzt hat. Gut, waren das eh nur zwei Runden, aber also das war für mich wenig überraschend. Da war eher das, was er gespielt hat, noch überraschend gut dafür, dass ich ihm jetzt das irgendwie echt nicht angeraten hätte, da jetzt überhaupt aufzutauchen. Ich meine, steht uns nicht zu, er wird da schon Berater haben, aber ob das jetzt so eine tolle Idee war, weiß man nicht.
Rory McIlroy, lass uns über den noch sprechen, bevor wir zum Ende kommen, weil Rory McIlroy, der hat einen großen Treffer gelandet, aber nicht so, wie er sich das eigentlich gedacht hat, er hat seinen Papa abgeschossen.
Ja, das war jetzt irgendwie nur so semi-cool. Am Donnerstag, es war schon am Donnerstag gleich in der ersten Runde und hat dann eben vom Abschlag aus dann einen Fan getroffen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob er es selber gleich gemerkt hat oder sein Flightpartner irgendwie gesagt hat, so, oh, war das nicht dein Vater oder irgendwie so. Und er so, ups. Das war natürlich irgendwie, man kann mal sagen, bleibt in der Familie, wenigstens trifft es keine außenstehende Person. Aber
er brauchte keinen Handschuh signieren, obwohl er es angeboten hatte. Ne? Aber Papa hatte abgelehnt.
Komisch. Komm du mir heim, hätte ich da gesagt, als an Papas Stelle.
Aber naja, er wohnt ja beim Sohn zur Miete quasi, beziehungsweise für umsonst.
Verkehrt das natürlich wieder so ein bisschen, ist lächerlich. Aber gut. Nein, also Rory hat genau das gemacht, was er in letzter Zeit immer macht. Das war einfach zu durchwachsen und hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn, also bei Rory hatte ich jetzt auch nicht so, ich meine, bei jedem Masters seit Jahren sind wir immer so, Career Grand Slam und wenn es irgendeinen Spieler gibt, dem ich das gönnen würde, ist das Rory McIlroy und natürlich supporte ich da auch irgendwie so gefühlsmäßig immer mit, aber das wäre es tatsächlich eine große Überraschung gewesen, wenn der mit seiner Formkrise, die er gerade hat, da jetzt irgendwie auftaucht und sagt, hello, ich mache hier das mal zu Ende, ja. Also insofern große Namen. Also was mich mehr überrascht hat tatsächlich ist DJ, weil der war eigentlich gut in Form. Der war einer der Favoriten für diesen Turniersieg. So ist er noch quasi drin vom letzten November so ungefähr, ne? So im Schwung. Und DJ hat ja auch also wirklich total irgendwie ja, überhaupt nicht so irgendwie zu seinem Spiel gefunden und das war auch, das hast du richtig gesehen, dass der manchmal irgendwie überhaupt nicht gewusst hat, warum das jetzt irgendwie nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Also das war für mich eher überraschend und ja, also wenn du natürlich anguckst, Westwood, Willett, Garcia, Perez, das ist halt auch so leider so das halbe Ryder Cup-Team auf europäischer Seite. Das ist länger, sage ich schon, das ist lange mal erwischt, okay. Ja, schade. Der hatte natürlich einen super Rekord. Der hatte im November den Rekord aufgestellt, dass er als ältester jemals aktiver Spieler den Cut geschafft hat. Also diesen Rekord hat er. Ja. Aber den konnte er jetzt nicht weiter ausbauen, zumindest jetzt in diesem Jahr. Und ja, also war schon ein großes Favoritensterben. Und trotzdem sind dann die Namen, du hattest es vorhin schon gesagt und das finde ich sehr, sehr gut bemerkt, sind dann doch Spieth, Schoffli, Rahm, Rose, Reed, die vorne mit dabei, also da fehlen zwar viele, die wir jetzt schon angesprochen haben, die den Cut nicht geschafft haben, aber die anderen sind dann doch auch die üblichen Verdächtigen. Also du findest zwar Überraschungen wie Will Zalatoris, der eigentlich auch keine Überraschung mehr ist und Matsuyama eben auch schon lange nicht mehr, aber sonst ist es schon einfach die Crew, die da auch mit Augusta wirklich sehr, sehr gut zurechtkommt über die Jahre.
Ja, das zeigt eben auch, was dieser Platz eben fordert. Erfahrung ist schon gut, aber so ein bisschen Adventure-Geist kann auch nicht schaden, von daher eine gute Mischung da auf dem Leaderboard und insgesamt wieder ein sehr interessantes, sehr spannendes Masters-Turnier.
Das auf jeden Fall und auch schön, dass das wieder monatstechnisch an dem Platz zurück ist, wo es auch hingehört und wo auch der Platz dann nicht diese minus 20 erlaubt, die DJ da feuern konnte im November. Also es ist ja, das darf er ja gerne machen, aber das war jetzt wirklich auch jahreszeitenbedingt.
Das stimmt.
Ich würde noch eine honorable Mention aussprechen für Kevin Na, weil das ist so irgendwie auch Sportsgeist und sowas mag ich im Golfsport. Der war auf dem Weg zum Flughafen schon, weil der war also halt durch, der wurde im Endeffekt dann geteilter 12. und wollte eigentlich schon fahren und war irgendwie schon unterwegs und ist dann nochmal umgekehrt und hat sich die Schlussrunde dann noch das Ende angeguckt, weil er als ursprünglich asiatischstämmiger Spieler einfach Solidarität zu Hideki Matsuyama zeigen wollte und einfach das ganz großartig fand. Und der war dann wirklich an der 18 unter den Zuschauern und hat Matsuyama dann beklatscht, der das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt hat. Das ist wieder die nächste Geschichte, aber finde ich einfach total cooles Statement von Kevin Na, also weil du da merkst, was für eine Bedeutung das hat. Auch Spieler, die dann die amerikanische Staatsangehörigkeit haben, aber ein großes Verständnis natürlich auch für die Mentalität in Asien haben, dann zu sagen, hey, der erste japanische Masters-Gewinner, das ist schon einfach, das ist es wert, dass ich mir das anschaue, finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Also Hut ab, Kevin Na.
Das kann ich nur unterschreiben. Tolles Schlusswort für die Nur-Golf-Ausgabe zum Masters 2021 hier auf meinsportpodcast.de. Ich kann nur sagen, danke, Desiree.
Gerne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.